It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brill und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts mit dem Titel Geld oder Liebe. Nie wieder wegen Geld streiten, das wäre doch mal was. Was würden Sie davon halten, wenn Sie endlich sagen könnten, ich habe wegen Geld auf jeden Fall keinen Stress mehr zu Hause. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meine erste Beziehung hatte, da flogen immer die Teller. Ich habe dann gefragt, weshalb denn der Teller jetzt fliegt und dann kam der nächste gleich hinterher. Es war wunderbar. Da ging es natürlich auch um Geld. Ich habe nicht nur gehört, sondern eben auch selbst erlebt, aus Geschichten gehört, wie viele Menschen sich doch wegen Geld streiten. Jetzt ist gerade eine aktuelle Ausgabe in den Medien dazu gewesen. Und das möchte ich als Anlass nehmen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Denn was hat Geld mit unseren Beziehungen zu tun? Eine ganze Menge. Jede dritte Beziehung streitet sich wegen Geld. Ich habe gelesen, 41% der Menschen, die zusammenleben, wissen nicht voneinander, was der andere verdient. Faszinierend. Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, dass ich das Bankkonto meines Partners kenne oder das meiner Eltern, aber ist es dann nicht verwunderlich, dass es zu Streit führt? Interessant. Da möchte ich mit Ihnen drüber sprechen und natürlich auch darüber, was Sie tun können. Ich habe 7 Tipps für Sie vorbereitet in der heutigen Folge, was Sie verändern können. Und hier geht es eben, wie gesagt, nicht nur um den Beziehungspartner, sondern hier geht es auch um die Eltern, um die Kinder. Hier geht es um die Beziehung zu mir selbst, aber natürlich primär um alle Menschen, die sich um mich herum befinden. Meine Freunde, meine Kollegen, meine Geschäftspartner. Beziehungen, die durch Geld gestört sind. Kennen Sie das vielleicht? Ich habe das reichlich erlebt und ich möchte Ihnen dazu auch gleich ein Beispiel erzählen. Ein junges Pärchen, Sven und Anna, die ja relativ früh zusammengezogen sind, haben sich kennengelernt und haben beschlossen, wir werden unsere erste gemeinsame Wohnung beziehen. Bis dahin ging dann noch alles gut. Irgendwann haben sie dann beschlossen, jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr. Dann haben sie sich ein Haus gekauft. Und als sie sich dieses Haus gekauft haben, da war das ungleiche Verhältnis schon da, nämlich allein dadurch bedingt, dass sie unterschiedlich verdienten. Der zweite Grund, warum sie Stress miteinander bekamen, war die Tatsache, dass sie unterschiedlich mit Geld umgehen. Und dann sind wir im Grunde schon am Kernpunkt angekommen, denn das ist die Hauptursache, weshalb überhaupt Probleme entstehen, unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn zum Beispiel eine Abhängigkeit von dem anderen entsteht, nehmen Sie mal, unabhängig jetzt von der Geschichte von Sven und Anna, nehmen Sie eine Elternbeziehung, die nicht rund ist, wo ich wegen Angst oder Einschüchterung der Eltern einfach ein gestörtes Verhältnis entwickle zu meiner Umgegend, zu mir selbst, zu meinen Eltern natürlich auch. Im Falle von Sven und Anna war das so, dass ein Druck entstanden ist. Der eine hat sich um das Geld gekümmert, der andere hatte da nicht so einen Spaß dran und das hat im Ergebnis dazu geführt, dass der eine dem anderen gesagt, du bist schuld, also Schuldzuweisung, hat gesagt, ja, also wenn du dich mal vernünftig um unser Geld kümmern würdest, dann hätten wir ja mehr, dann wäre unser Konto nicht überzogen, dann könnten wir uns auch die Renovierung für den Anbau leisten und so weiter und so weiter. Also immer weiter ging diese Spirale und dann haben wir uns kennengelernt und haben darüber gesprochen. Und herrlich war es eben festzustellen, wie Menschen sich dann gegenseitig schon in einem solchen ersten Gespräch, ich nenne das mal fertig machen. Also vor versammelter Mannschaft, also vor mir, haben wir dann gemeinsam festgestellt, ja, da gibt es noch eine ganze Menge Potenzial. Ich bin nun wirklich kein Paartherapeut, ich will auch keiner werden. Aber ich habe gelernt in diesem Gespräch, wie wichtig es ist, mit Paaren eine Lösung zu finden, wie sie sich nicht mehr mit Geld auseinandersetzen müssen. Wie sie einen Weg finden, mit Geld besser umzugehen, innerhalb der Partnerschaft. Das Gleiche gilt naturgemäß eben auch für die Beziehung zu Eltern, denn da gelten andere Regeln. Die Beziehung innerhalb von Kollegen oder von Chef, Mitarbeiter, also sämtliche Beziehungen, die wir untereinander haben oder zu Freunden, wo eine Abhängigkeit besteht, weil da irgendwelche Beträge aufgelaufen sind. Ich habe mir von irgendjemandem Geld geliehen oder was auch immer das Thema ist. Oder, ja, was gibt's noch? Keine Ahnung zu haben gibt's noch. Das ist ein sehr beliebtes Thema, ne? Habe ich schon mal geschrieben. Es ist die teuerste Entscheidung, die Sie treffen können, keine Ahnung zu haben. Das macht alles mein Mann. Das macht alles meine Frau. Und ich habe keine Ahnung. Und wenn der oder die mal nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann stehe ich vor einem großen Scherbenhaufen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. So hat meine Mutter mich zum Beispiel auch mal angerufen und sagte: Andreas, ich habe da im Safe eine Aktie von einer Bank gefunden. Was soll ich damit machen? Ja, was macht man mit sowas? Ja, das ist herrlich. Wer keine Ahnung hat, der wird auf jeden Fall immer ein Problem haben. Er wird immer Geld verbrennen. Und zwar immer alles. Und er muss immer alles von vorn machen. Wenn ich dann einen Berater kennenlerne, der mir sagt, du, das, was du da gekauft hast, das ist alles grober Unfug, das müssen wir alles neu machen. Dann macht derjenige, der keine Ahnung hat, was? Er kauft alles neu. Und dann kommt irgendwann der nächste Berater, der das wieder besser weiß. Und der macht auch alles neu. Oder meistens. Oder viel davon. Auf jeden Fall passiert immer etwas, was Sie nicht wollen. Sie verbrennen Geld. Immer. Oder nehmen Sie Menschen, die schlicht nicht wissen, welche unterschiedlichen Geldtypen es gibt. Da möchte ich mit Ihnen heute auch drüber sprechen. Ja, es gibt verschiedene Geldtypen. Es ist eine Art der Betrachtung. Meine Form der Betrachtung hat 4 verschiedene Geldtypen. Und wenn ich nicht weiß, wer mit wem kann, und wenn ich nicht weiß, wie mein Partner tickt beim Geld, wenn der eben wie bei Sven und Anna in dem Beispiel völlig anders tickt als ich, dann ist es naturgemäß so, dass ich regelmäßig mit demjenigen aneinander gerate, weil ich eine ganz andere Einstellung zum Thema Geld habe. Denken Sie an Ihre Eltern. Die sind vielleicht in einer Generation aufgewachsen, also wenn ich für mich spreche, meine Eltern in einer Generation, wo Sparen normal war. Nicht, weil das so toll ist, sondern weil nichts da ist. Weil einfach nichts da war, wurde, wie auch immer, gespart. An allen Ecken und Kanten. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Aus dieser Zeit kommt der Spruch. Zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und genau darum geht es. Wenn ich dann mit jemandem Junges spreche, ein junger Mensch, der eben sich mit dieser Generation beschäftigt, der sagt, das verstehe ich gar nicht, wieso die so sparsam sind, wieso die fast geizig rüberkommen. Die drehen jeden Cent um. Warum machen die das? Weil sie es nicht anders kennen. Das ist genau der Grund, weshalb sie so mit Geld umgehen. Weil sie es nicht anders kennen. Und wenn ich zum Beispiel auch unterschiedliche Generationen zusammenbringe, dann stelle ich regelmäßig fest, wie unterschiedlich die Lebensziele sind. Die jungen Menschen von heute, mit jung meine ich an dieser Stelle so 20, 30 in dem Level von der Altersgruppe her, die haben, da habe ich auch einen Money Life Circle, nenne ich das, also einen Kreislauf, dass in jedem Altersrahmen ein bestimmtes Geldthema vorherrscht. Und die jungen Menschen, die heute leben, also im Jahre 2017, die haben vor allem Lebensqualität für sich entdeckt. Die wollen einfach mehr leben als früher. Und früher ging es mehr um das Überleben. Und dann ist es klar, dass auch ein unterschiedlicher Geldumgang dabei herauskommt. Und wenn diese beiden Generationen aufeinandertreffen, dann verstehen die sich nicht. Und dieses Nichtverstehen führt zu Streit. Unter Eltern, unter Geschwistern, Onkel, Tante, Cousine. Vielleicht kennen Sie das von Ihrer letzten Weihnachtsfeier. Ist ja noch nicht so lange her. Vielleicht stellen Sie fest, ja, da haben wir auch wieder mit Onkel Herbert diskutiert die ganze Nacht, weil er einfach nicht verstehen wollte, wie ich ticke. Weil ich einfach anders denke als er. Er hat es nicht verstanden und ich habe es nicht einsehen wollen oder umgekehrt. Je nach Wahrnehmung. Das ist genau das Thema, was zwischen uns Menschen passiert. Wir haben einen unterschiedlichen Überzeugungsstand, einen anderen Wahrnehmungsstand und damit auch einen anderen Kontostand. Hier meine ich vor allem den mentalen Kontostand. Wie bin ich drauf? Wie fühle ich mich? Und wie wirkt das, und das ist das Ergebnis, wie wirkt das in Beziehungen? Nehmen Sie die Partnerschaft von Sven und Anna. Das ist doch logisch, wenn zwei junge Menschen, die völlig anders ticken, weil Sven eben derjenige ist, der mit Geld nicht umgehen kann, ist aber verwaltet, weil sie da keine Lust zu hat. Und sie sagt, ja, also wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, dann taugst du ja wohl nicht so viel. Wenn du das auch nicht kannst, Was ist denn mit unserer Beziehung anzufangen? Was kann ich denn überhaupt mit dir anfangen? Ich hätte schon gern einen, der das für mich richtig regelt, der das im Griff hat. Und nicht, wo ich mich darum sorgen muss, ob wir nächsten Monat noch die Miete bezahlen können. Sie hat aber auch nicht die Ambition entwickelt zu sagen, dann mache ich das, dann kümmere ich mich darum. Das wollte er zum Beispiel auch nicht, weil er sich in seinem Ego gekränkt fühlte. Als sie gesagt hat, komm, dann lass mich das machen, sagt, nee, das mache ich schon. Ich habe das im Griff. Das sind alltägliche Situationen, die ich ganz, ganz oft erlebt habe. Und das hat, wie gesagt, nichts mit Therapie oder Ähnlichem zu tun, sondern schlicht damit, mit der Wahrnehmung, die ich damals entwickelt habe, dass es da unglaublich viele kleine Antennen gibt, die sich aufstellen, wenn ich mit Menschen über Geld spreche im Bereich Beziehungen. Denken Sie an Ihre eigene Geschichte. Wie ist das früher bei Ihnen gewesen? Wie sind Sie aufgewachsen? Und dann fragen Sie sich mal, wie ist Ihr Partner aufgewachsen? Hat der vielleicht anders gelebt? Mit Sicherheit. Was hat der erlebt? Andere Dinge als Sie. Sie hatten vielleicht eine nicht so schöne Kindheit, eine schlechte Kindheit aus eigener Wahrnehmung. Und der Partner sagt, ich hatte eine tolle Kindheit. Ich war geliebt, ich fühlte mich geliebt, es war großartig. Und Sie sagen, ja, ich bin froh, dass rum ist. Auch da werden sich entsprechende Diskrepanzen ergeben im Geldumgang. Logisch. Alleine aufgrund der Erziehung. Wenn ich mir also jetzt eingestehe, dass ich da Hilfe benötige, dann ist der erste Schritt in dieser Hilfe, ob das jetzt mit dem Partner ist oder mit dem Opa, von dem ich noch Geld schulde oder was auch immer, ist ein mentaler Kassensturz. Damit meine ich, natürlich können Sie auch einen tatsächlichen Kassensturz machen und sagen, wo stehe ich denn heute finanziell? Aber der mentale Kassensturz, der sagt mir, wie ist mein oder unser Geld-Liebes-Leben? Also, welche Abhängigkeiten sehe ich dort? Oder andere. Ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, wenn du nett zu mir bist, dann gebe ich dir den Führerschein. Ja, solche Eltern gibt es ja auch. Da können Sie mal überlegen, ob Sie das gut finden. Ich gehöre nicht dazu. Also, wenn dann Beziehungen, wenn dann Liebe. Das ist keine Liebe. Die ist nicht bedingungslos. Da fehlt irgendetwas. Nämlich das Bedingungslose. Ich kann doch nicht sagen, ich gebe dir 100 Euro und dann haben wir uns alle lieb. Das hat doch mit Geld nichts zu tun. Da hört das doch auf. Und wenn ich mir das bewusst mache und einen solchen mentalen Kassensturz mache, in welchen Abhängigkeiten ich stehe, ob jemand Macht über mich hat. Wir haben über das Thema Ego gesprochen. Es gibt einige, die brauchen ein so großes Ego, da brauchen sie einen extra Raum für in ihrem Haus. Scheinbar ist das bei manchen so. Die brauchen diese Macht über andere, dass sich jemand anders unfrei fühlt dadurch. Zum Beispiel, stellen Sie sich jemand vor, der total abhängig ist von seinem Partner, weil der das Geld verdient. Vielleicht sind Sie davon angesprochen und sagen, ja, Sie sprechen von mir. Sie fühlen sich vielleicht in einem Käfig eingesperrt, weil alles, was passiert, ist davon abhängig, dass der Partner sagt, ja, okay, wie viel brauchst du, gebe ich dir. Sie kriegen Geld zugeteilt. Ist das schön? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut anfühlt. Dem anderen gibt es wiederum die Möglichkeit, sich überlegen zu fühlen, die Kontrolle zu haben. Die Kontrolle, was passiert und vor allem, was nicht passiert. Wann was passiert. Das ist keine schöne Macht über andere Menschen. Aber es gibt mir die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und diesen Einfluss kann ich verändern, wenn ich mir diese mentale Bilanz mal erstelle. Einen Kassensturz mache und sage, also Onkel Herbert kriegt noch 500 Euro von mir, die gebe ich dem jetzt, damit da endlich mal Ruhe ist. Sonst sagt er bei jeder Weihnachtsfeier, nun sei mal ganz ruhig, mein lieber Freund, setz dich da hinten hin, ich krieg noch Geld von dir. Kenne ich alles aus Erzählungen und auch teilweise aus eigenen Erlebnissen. Diese Abhängigkeiten können nicht gesund sein. Und das meine ich auch mit körperlicher Gesundheit. Es wird sich auf jeden Fall einstellen, dass der äußere Prozess sich innen auswirkt, wenn Sie es nicht ändern. Behandeln Sie doch einfach mal Ihr privates Geld und der Umgang mit Geld und Liebe wie ein Unternehmen. Das Unternehmen Haushalt. Bleiben wir mal bei Sven und Anna und bei einem Pärchen, das eben sagt, wir ziehen zusammen oder wir sind zusammengezogen, wir haben so vielleicht sogar Kinder zusammen, wir haben einen gemeinsamen Haushalt, dann ist das ein Unternehmen. Irgendjemand in diesem Haushalt managt das Unternehmen. Und warum gehen wir nicht so vor, dass wir das auch gemeinsam tun? Warum sagt immer einer, ich, Ja, natürlich kann es nur einen Kapitän auf dem Schiff geben, das kenne ich auch. Aber es heißt nicht, dass alle anderen dann unten in der Bordkombüse sitzen und darauf warten, dass wir im nächsten Hafen ankommen. Das ist schon was Gemeinsames. Wir tragen Entscheidungen gemeinsam, komme ich gleich noch drauf zurück. Worauf ich jetzt hinaus will, ist zum Beispiel ein Gemeinschaftskonto. Wenn Sie nicht alles gemeinsam planen, wenn Sie keine gemeinsamen Ziele planen, wohin soll denn die Reise eigentlich gehen? Woher wollen wir mit unserem Schiff fahren? Wann sind wir dort? Wann sind wir angekommen? Was machen wir dann, wenn wir da sind? Und was machen wir dann als nächstes? Wenn Sie das nicht gemeinsam planen, dann sind Sie immer von dem anderen abhängig. Ein praktisches Beispiel ist die Altersvorsorge in Deutschland. Wie viele Frauen, wie viele junge Damen, Mädchen und eben auch jeden Alters habe ich kennengelernt, die mir sagen, ja, ich habe mich drauf verlassen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sind sie verlassen. Diejenige Frau, das ist wie gesagt auch ein Artikel gerade in der Medienwelt gewesen, im aktuellen Spiegel war das, diejenigen, die sich darauf verlassen, dass das eben ja, durch die Partnerschaft schon bewegt wird. Und wir haben ja ein Haus. Und ich brauche mir ja keine Sorgen machen. Mein Mann verdient ja gut. Die sind irgendwann verlassen. Da gab es sogar mal ein Buch zu von einer Dame, einer der großen Volksparteien. Der Mann ist keine Altersvorsorge, heißt es, wenn ich das richtig gelesen habe. Also, unabhängig von dem Titel, ist da ja was dran. Da ist was dran. Wenn Sie sich darauf verlassen, dass irgendjemand anders es für Sie richtet. Wenn Sie dafür nicht selber sorgen, dann kann das nichts werden. Wie viele Frauen sind davon abhängig, dass die Altersvorsorge des Mannes für beide reicht? Wozu führt das? Wahnsinn, was es da für Abhängigkeiten gibt. Da kann ich Ihnen Geschichten erzählen, da könnten wir 3 Tage jetzt Podcast draus machen. Und was ich damit tun will, ist Sie aufrütteln und sagen, hallo, da sollten Sie sich mal mit auseinandersetzen. Das ist Ihr Leben und Ihr Geld. Meine Güte, gestehen Sie sich ein, dass Sie dafür Hilfe brauchen und machen Sie diesen Kassensturz als erstes. Und im Haushalt muss es ein Gemeinschaftskonto geben, wenn man zusammen lebt. Das kann ein virtuelles, sprich ein richtiges Konto sein, das kann aber auch zu Hause ein Topf sein, ich nenne das mal so, irgendeine Art von Behältnis. Aber natürlich ist das Virtuelle viel schöner, da zahlen beide was drauf ein. Da gibt es eine Regel zu, die ich entwickelt habe, das würde den Rahmen hier tatsächlich sprengen, weil Sie mir jetzt vielleicht aus dem Auto zuhören oder irgendwo auf der Couch liegen mit Kopfhörern auf oder wo auch immer Sie mich beim Laufen vielleicht hören. Das würde hier nicht funktionieren, aber ich habe ein E-Book dazu, das können Sie auf meiner Webseite runterladen. Da ist die Geldformel für Paare erklärt. Sehr empfehlenswert, wenn Sie sagen, da haben wir Schwierigkeiten, da kommen wir seit Ewigkeiten nicht mit klar. Wie mache ich das richtig, dass das endlich mal gerecht ist? Ja, du hast ja immer genug Geld für dich und ich muss immer knapsen. Ich habe ja auch so ein kleines Gehalt und ich muss hier trotzdem so viel abgeben. Das kann ja nicht funktionieren. Du musst dir immer diese teuren Hosen kaufen. Ja, und ich kriege nie was davon ab. Ich sorge aber dafür, dass das hier bei uns schön ist zu Hause. Darum kümmerst du dich ja überhaupt nicht. Kennen Sie solche Gespräche? So oder ähnlich natürlich. Ja, natürlich. Die gibt es überall. Gestritten wird überall, na klar. Aber muss das über Geld sein, ist völlig überflüssig. Ich finde Streit grundsätzlich überflüssig. Aber wenn Sie sich daran aufreiben, dass Geld das Problem ist, dann gibt es hier eine Lösung dafür. Und das ist tatsächlich diese gemeinsamen Ziele, diese gemeinsame Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wir haben ein Gemeinschaftskonto, wozu haben wir das? Dort definieren wir, was wir damit machen wollen. Vielleicht wollen wir nächstes Jahr mal gemeinsam eine schöne Reise unternehmen. Da gibt es Pärchen, die sagen, das zahlt mein Mann. Der verdient ja auch das Geld. Der gibt ihnen dann auch Taschengeld im Urlaub. Und wie ist das, wenn beide verdienen? In welchem Verhältnis zahlt wer dann den Urlaub? Machen wir das so Pi mal Daumen? Das ist alles schön, wenn das jetzt funktioniert. Wenn Sie sagen, Herr Brell, da brauche ich Ihre Hilfe nicht, das läuft. Das läuft wie verrückt. Wir verdienen ungefähr das Gleiche, wir zahlen ungefähr das Gleiche, alles ist schön. Das hat aber nicht jeder so leicht. Es gibt Pärchen, die haben 2, 3 oder mehr Kinder, die haben Hund, Katze, Maus zu Hause. Wer ist für was verantwortlich? Da ist ein Junge aus der ersten Beziehung oder ersten Ehe mit im Haus. Dieser Junge gehört zum Haushalt dazu. Wer zahlt für den was? Das sind die Fragen, die diese Menschen beschäftigen. Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Machen Sie sich ein Gemeinschaftskonto und entscheiden Sie, wer ist für was zuständig. Was wollen wir mit diesem Geld tun? Ist total easy. Ist ein bisschen Arbeit am Anfang, einverstanden. Aber das ist eine sehr konstruktive Beschäftigung, weil sie wissen, wow, wenn wir das haben, haben wir ein Konzept. Dann haben wir ein Konzept, wonach wir uns richten können. Das ist total super. Ganz wichtig an dieser Stelle, zum einen Geld nicht zu verachten. Und zum zweiten, was ist, wenn Antworten kennen. Ich erkläre Ihnen, was ich meine. Geld nicht zu verachten ist das Hauptproblem in Beziehungen und auch in unseren Köpfen. Über das Denken zu Geld oder über Geld spreche ich ja regelmäßig mit Ihnen. Hier an dieser Stelle, bei Partnerschaften geht es oft darum, dass Geld vermeintlich nicht als wichtig erachtet wird. Ist total unwichtig. Brauche ich nicht. Ist überflüssig, wird völlig überbewertet, Herr Brell. Ja, aber führt regelmäßig zu Streit in jeder dritten Beziehung. Irgendwie doch wichtig. Also verachten Sie Geld nicht. Es ist immer wichtig, egal wie viel Sie haben. Selbst Menschen, die mehrfache Millionäre sind, sagen mir, wir sind deshalb dort angekommen, wo wir heute sind, weil wir so über Geld denken, nämlich sehr positiv. Es ist uns wichtig. Es sorgt dafür, dass das Fundament steht. Und das Zweite ist diese Was-ist-wenn-Antworten. Was ist, wenn wir uns mal trennen? Was ist, wenn wir uns mal scheiden lassen? Was ist, wenn die Kinder ausziehen? Was ist, wenn der Hund plötzlich nicht mehr da ist, weil er von seinem Recht auf Ableben Gebrauch macht? Was ist, wenn? Was ist, wenn die Dachrinne kaputt geht? Wer zahlt das? Wer kümmert sich? Wer macht das? Was ist mit meinen Aktien von der XY? Ich habe noch von der Luftfahrtgesellschaft da aus den USA habe ich noch Aktien im Safe. Du solltest wissen, was du damit tust, wenn ich mal die Augen zumache. Also da sind tatsächlich so Begriffe wie Testament, Patientenverfügung und solche Dinge aus meiner Sicht da damit gemeint, Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen, was ist, wenn ich mal im Krankenhaus liege und ich kriege Schnappatmung und ich kann mich nicht mehr klar artikulieren? Wer kümmert sich dann um mich? Wer macht das dann? Wer übernimmt diese Verantwortung? Haben Sie das geregelt? Wenn ich diese Frage stelle, wenn ich diese Frage in Gesprächen, in Seminaren, in Workshops stelle, dann gehen nur ganz wenige Hände hoch. Weshalb ist das so? Weil das so sexy ist wie der Tod, wie Religion und wie Geld. Geld ist ein Tabuthema, nach wie vor. Da will keiner drüber sprechen. Warum nicht? Das ist so wichtig. Ich kenne Menschen, wo der Partner verstorben ist, die wissen nicht, was zu tun ist. Gar nichts. Die stehen da wie vor einem riesen Berg voller Probleme und Sorgen. Für die ist das eine Herausforderung, dass der Partner bei der Bank ein Konto hat und sie wissen nicht, wie sie dieses Konto auflösen können. Geschweige denn, wie sie da rankommen. Das hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun, richtig? Wenn ich da keine Verantwortung für übernehme, dann habe ich keine Chance. Machen Sie sich schlau für diese Dinge, über diese Dinge. Und ich spreche ja nicht nur von Aktien, ob das Versicherungen sind, ob das Geldanlagen sind, ob das eine Finanzierung ist. Sie haben eine gemeinsame Sven und Anna haben eine gemeinsame Finanzierung gehabt. Die hatten sich damit auseinanderzusetzen, wenn sie sich trennen, das haben sie mittlerweile getan. Wenn wir uns trennen, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Ich ziehe aus, was soll ich denn mit deinem Darlehen? Da habe ich nichts mit zu tun. Wie mache ich denn das? Wie gehe ich denn damit um? Wie gehst du denn damit um? Wie komme ich jetzt aus diesem Vertrag raus? Was ist, wenn? Diese Was-ist-wenn-Antworten, die sollten Sie kennen. Und das ist gerade in engen Beziehungen wie Lebensgemeinschaften oder Ehen so wichtig. Wenn man sich gut versteht, dann ist alles schön. Dann sagt man, wir lieben uns doch, wir brauchen doch niemals irgendwie ein Schriftstück dazu. Ach, rosarot ist die Welt. Und wenn es dann mal kracht, ob das so richtig kracht, verbal oder auch anders, das spielt keine Rolle. Es braucht aber nicht wegen Geld krachen. Es gibt keinen Grund dafür. Wenn Sie das vorher geregelt haben, wenn das und das passiert, dann machen wir das und das. Und das legen wir schriftlich nieder. Bei Ehen nennt man das Ehevertrag. Da können Sie jetzt sagen, ich finde das total blöd, diesen Ehevertrag. Es gibt ja sicherlich auch Frauen, die sagen, wenn der einen Ehevertrag will, dann heirate ich den nicht. Kennen Sie vielleicht, oder? Vielleicht auch bei Männern, ist unterschiedlich. Wer nicht regelt, wer nicht entscheidet, weshalb tue ich das, wofür brauche ich das, was ist, wenn? Wenn ich diese Was-ist-wenn-Frage nicht beantworten kann, dann laufe ich genau in dieses Elend hinein, dass ich mich irgendwann vor Gericht wiedersehe und vielleicht einfach meine ganzen finanziellen Verpflichtungen nicht bedienen kann, weil ich nicht bedacht habe, dass ich unterhaltspflichtig bin. Dass ich nicht weiß, was ist denn eigentlich, wenn das mal passiert. Du meine Güte. Das ist existenzbedrohend für einige. Wahnsinn. Machen Sie sich das mal bewusst. Und das vielleicht nur deshalb, weil ich nicht weiß, wie der andere tickt. Das wäre doch schade drum. Es gibt 4 verschiedene Geldtypen aus meiner Sicht. Vielleicht finden Sie sich irgendwo drin wieder. Der Hauptpunkt ist natürlich, dass nicht jeder jetzt 100% in eine Kategorie passt. Sie sind überwiegend einer dieser 4 und haben noch andere Teile in sich. Weshalb ich Ihnen das gleich erzähle, ich möchte, dass Sie sich bewusst machen, dass es noch andere Menschen als Ihren Geldtyp gibt und dass Sie da zum einen von lernen und zum anderen Verständnis dafür entwickeln, wie jemand anders denkt. Nehmen wir den ersten Typ, das ist der Shopper, also der Käufer. Das Lieblingswort, was derjenige liest, ist welches? Sale. Must have, das muss ich haben. Die Schuhe in dem Laden, die schreien meinen Namen. Ich muss da jetzt rein, Andreas. Die Handtasche ist so geil. Kennen Sie das? Wahrscheinlich. Komisch, immer wenn ich mit Menschen spreche und nur Schuhe und Handtaschen sage, dann ist eine Aufruhr im Raum. Das ist so herrlich. Vielleicht kennen Sie das auch von sich. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt shoppen und sind nicht in diesem Modus unterwegs. Haben Sie dann Spaß daran, durch die Läden zu ziehen und zu sagen, oh, jetzt brauche ich noch ein Oberteil zu der Hose. Und dann sagen Sie innerlich, oh nee, ich will nach Hause. Ist doch klar. Shopper gehen mit wem am liebsten einkaufen? Mit Shoppern. Die lieben das, wenn irgendwo Sale ist und sie machen wieder das Schnäppchen. Richtig? Da stecken natürlich andere Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse hinter, als bei jemand, der sagt, ich bin eher so der Humbler, also der Bescheidene. So nenne ich sie auch, die Humbler. Die sagen als erstes immer nein. Die sind bescheiden und sagen vor allem, das kann ich mir nicht leisten. Da habe ich kein Geld für. Ich habe sowieso eigentlich nie Geld. Ich habe von allem eigentlich immer zu wenig und ich nehme das, was übrig bleibt. Die haben auch Bedürfnisse, aber die sind völlig anders als die der Shopper. Die verzichten eher. Die sagen, na, heute nicht. Mal sehen, irgendwann später, wenn ich mir das mal leisten kann. Vielleicht. Ich denke drüber nach. Können Sie mir das Teil nochmal zurücklegen? Ich komme morgen nochmal wieder. Das ist dann eher der Humbler. Der dritte Geldtyp, das ist der Saver, so nenne ich sie, die Sparer. Das sind Menschen zum Beispiel aus der früheren Generation, aus der älteren Generation, wie man so schön sagt, die eben zum Sparen erzogen sind. Die kennen das auch gar nicht anders. Für die ist das auch keine Bedrohung, einen Teil oder einen großen Teil ihres Einkommens für später wegzutun oder für schlechte Zeiten. Wobei, wenn man für schlechte Zeiten weglegt, dann werden auch schlechte Zeiten kommen. Machen Sie mal Gedanken drüber. aber Sparen ist da nichts Negatives. Da können wir was von lernen. Wie auch von dem Bescheidenen und dem Käufer können wir was lernen. Und der vierte ist der Scrooger. Das kennen Sie aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Scrooge, wenn Sie sie nicht kennen, ist eine tolle Geschichte. Einfach mal gucken, wird nicht nur zu Weihnachten verfügbar sein. Das bekommen Sie überall. Scrooge war ein geiziger alter Mann. Und der kennt ein Wort, was ganz vorne steht. Also eben übrigens bei den Safern, da ist das Lieblingswort Sparen natürlich, ne? Ist ja klar. Die sparen am liebsten, also ist das auch ihr Lieblingswort. Sparen, wo du nur kannst. Und der Geizhals, also der Scrooge, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn Sie sich angesprochen fühlen und sagen, ich bin eher so der sparsame Typ. Und ich drehe das auch dreimal um und ich bin aber eher so ich bezogen, dann ist das Lieblingswort ich. Das ist auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Mache ich mir einfach nur bewusst und sage, ich denke als allererstes an mich. Denn wenn jeder nur an sich denkt, dann ist ja an jeden gedacht. Hat mir mein Vater mal so beigebracht. Also die Aussage nicht so zu sein. Und ja, das ist einfach hängen geblieben, wie Sie merken. Die Bedürfnisse, die dort also entstehen bei diesen 4 Typen, bei dem Shopper, bei dem Humbler, bei dem Safer und bei dem Scrooger, die sind total unterschiedlich. Und ich kann doch voneinander lernen. Ich kann voneinander lernen, dass es doch auch mal schön ist, sich mal was zu gönnen. Dass der Sparer vielleicht mal lernt vom Shopper, Mensch, du gönn dir doch mal was, kauf dir mal was Schönes für dich, gönn dir mal was. Ich kann auch von demjenigen, der zum Geiz tendiert, sagen, ich muss nicht alles kaufen. Ich könnte mir das jetzt kaufen, aber vielleicht habe ich jetzt heute gar keine Lust dazu. Ich bin nicht geizig, sondern ich tendiere einfach dazu und ich lerne daraus, dass es auch einfach anders geht. Und der Bescheidene könnte lernen, einfach ein bisschen seine Augenwinkel zu verändern, seinen Horizont zu erweitern und zu sagen, es gibt auch Menschen, denen es gut geht. Und die haben einfach nur beschlossen, dass es ihnen gut geht. Ich könnte mir davon was abschauen und sagen, ich beschließe jetzt auch, dass es mir besser geht. Und dann habe ich auch mehr vom Leben. Dann denke ich nicht mehr so im Mangel wie vorher. Denn ich habe vorher nur immer gedacht, was ich alles zu wenig habe. Ich habe mir nie bewusst gemacht, wie reich, wie wohlhabend ich tatsächlich heute bin. Und damit ist nicht der Kontostand bei der Bank gemeint, sondern auch der innere Kontostand. Also der mentale Prozess spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Die vier Geldtypen spielen eine Riesenrolle in diesem Zusammenhang, auch wenn ich zum Beispiel spare oder investiere. Ja? Wenn Sie zum Beispiel sagen, das Leben war schon immer so, das haben wir immer schon so gemacht, dann werden Sie nicht weit kommen. Wenn Sie umdenken wollen, wenn Sie mehr vom Leben wollen, und der Podcast bietet Ihnen ja diese Möglichkeit zu sagen, was kann ich hier draus lernen? Ich kann hier draus lernen, wenn ich mehr will, mehr Geld, mehr Glück, mehr Lebensqualität, mehr Freiheit, mehr Wohlstand, mehr Reichtum. Wenn ich das mehr will, dann lerne ich einfach von anderen Menschen. Dann schaue ich mir an, wie die Menschen es machen, denen ich nacheifere. Mit anderen Worten, schaffen Sie sich Vorbilder. Lesen Sie Bücher von Menschen, wo Sie sagen, da kann ich von lernen. Schauen Sie sich Menschen an, die das so machen, wie Sie es gerne hätten. Was machen die anders als Sie? Das ist großartig. Das ist total easy. Sie können auch von Ihren Eltern lernen. Sie brauchen nicht mal Bücher lesen. Es gibt ja vielleicht auch in der Familie Menschen, wo Sie sagen, da kann ich von lernen. Und selbst wenn nicht positiv, dann können Sie da negativ draus lernen. Mit negativ lernen meine ich, machen Sie sich das zum Vorbild, wie Sie es auf keinen Fall wollen. Und drehen Sie es genau um und sagen, so wie du will ich auf keinen Fall werden. Ist mir auch schon passiert in meinem Leben, dass ich gesagt habe, das ist für mich ein Vorbild. So will ich es auf keinen Fall. Sie brauchen nicht immer darauf warten, dass Ihnen jemand was serviert. Sie können sich die Menschen um sich herum anschauen und sagen, so möchte ich es nicht. Und wo wir gerade bei Beziehungen sind, das kennen Sie bestimmt, Sie sind der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen Sie sich regelmäßig umgeben. Wenn Sie also beschlossen haben, ich will mich nie wieder wegen Geld streiten, ich will mehr Geld und mehr Lebensqualität. Und die anderen 4 um sich herum sagen, braucht kein Mensch, das braucht kein Mensch, ich will was anderes. Dann wissen Sie, dass Sie sich von ein paar Menschen trennen müssen. Und da meine ich tatsächlich müssen. Denn wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie so wie die. Das kann jetzt furchtbar hart rüberkommen, das macht aber nichts. Schauen Sie sich an, wenn Sie sich mit Menschen umgeben, die nicht so sind, wie Sie sein wollen. Die sind ansteckend. Ansteckend wie eine Krankheit. Also umgeben Sie sich am besten mit Menschen, die so sind, wie Sie sein wollen. Gehen Sie dorthin, wo die Menschen sind, wie Sie sein wollen. Ich habe mal auf Mallorca Golf gespielt und bin auf einen Platz gegangen von dem spanischen König. Und normalerweise darf ich da ja nicht alleine spielen, wir waren nur zu zweit an dem Tag, es war relativ ruhig. Und der andere Herr, der kam aus Kassel. Das Erzeugnis ist ja keine Besonderheit, aber der hatte das Handicap 7. Mit anderen Worten, der war ein recht guter Golfer, ich war weit davon weg. Ich habe an dem Tag das Spiel meines Lebens gemacht. Aber nicht, weil ich so cool drauf war, sondern weil ich mir nur angeschaut habe, wie stellt er sich hin, was macht er, wie hält er den Schläger. Wo schaut er hin? Wie bewegt er sich? Was tut er? Und ich habe es ihm nur nachgemacht. Ganz simpel. Und ich habe an dem Tag gedacht, ich bin begnadet. Meldet mich bitte zum nächsten Turnier an. Sensationeller Golfspieler. Ja? Wenn Sie sich Vorbilder suchen, dann werden Sie hochgezogen. Dann werden Sie automatisch mitgerissen. Und zwar positiv. Und das ist sehr schön. Die 7 Tipps, Ich fasse zusammen. Reden ist Geld, also kein Tabu. Das ist Tipp Nummer 1. Hören Sie auf damit zu sagen, das ist ein Tabuthema, hier wird über Geld nicht gesprochen. Über Geld spricht man nicht, das verdient man oder Geld hat man. Hat das BGH ja auch mal entschieden. Ne? Das BGH hat mal entschieden in einem Urteil, Geld hat man zu haben. Das ist super cool. Wie soll denn das funktionieren? Fragen Sie sich vielleicht. Ich habe keins. Und nur weil das BGH das entschieden hat, füllt sich ja mein Konto nicht auf automatisch. Wie soll das gehen? Reden Sie darüber. Mit wem auch immer. Aber einfach zu sagen, ich schweige das tot, wird es schon irgendwie von alleine gehen. Nein, das wird nichts von alleine gehen im Leben. Sie haben sich dafür anzustrengen, dass sich das ändert. Nur dann wird etwas passieren. Das kennen Sie. Reden ist Geld. Und Geld ist kein Tabu. Zweitens, Geld neu verteilen und gruppieren. Warum? Das macht frei. Das macht unabhängig. Das sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem Einkommen endlich auskommen. Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, Herr Brill, das gilt bestimmt nur für Menschen, die nicht viel Geld verdienen. Die kommen mit Geld nicht klar, deswegen haben sie ja keins. Das ist Unfug. Ich kenne Menschen, die verdienen sehr viel Geld, unabhängig vom Betrag, sehr viel Geld und kommen mit ihrem Einkommen nicht zurecht. Kein Auskommen mit dem Einkommen. Das ist eine Frage der mentalen Haltung und nicht des Kontostandes und auch nicht des Einkommens. Ich brauche ein vernünftiges Konzept. Ein Konzept, das ist Punkt Nummer 3. Wenn ich mich nicht schlau mache, wie das funktioniert, wie ich mein Geld richtig aufteilen kann, dann habe ich keine Chance. Dafür gibt es auch ein E-Book, können Sie auf meiner Webseite runterladen. Wenn Sie in einer Partnerschaft sind und sagen, ich kenne jetzt den Geldtyp, ich weiß ungefähr, wie ich ticke, ich kann mich da ja auch noch mal ein bisschen gezielt damit beschäftigen, gibt es übrigens von der Focus aus 2006 eine Bewertung, das sind noch sehr viel mehr Geldeinteilungstypen. Da gibt es dann den souveränen Typ und den sorglosen Typ und den leichtfertigen und so weiter. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber da komme ich später nochmal drauf zurück in anderen Medien. Auf jeden Fall ist das hier eine ganz wesentliche Zusammenfassung, wenn ich weiß, wie ich ticke und wie alle anderen ticken, zum Beispiel meine Eltern, meine Cousinen, meine Tanten, dann gehe ich da anders mit um. Und dann geben Sie zum Beispiel Ihrem Partner einmal im Monat einen Freischuss. Finanziell betrachtet. Sagen Sie, pass auf, im Rahmen unseres Budgets darf ich für dieses Budget eben, nehmen wir Beispiel 100 Euro, da darf ich machen, was ich will. Da kann ich mir was ganz Verrücktes verkaufen, das kann ich auf den Kopf hauen, das kann ich verbrennen, wo mir nach beliebt. Du darfst mir dann nicht reinreden. Das könnte ein Tipp sein. Geben Sie einfach sich selbst diese Möglichkeit und wenn Sie davon in die Sauna gehen oder Sie laden sich selbst zum Essen ein, weil er es ja nicht tut, einen Freischuss. Eine richtig coole Sache. Der nächste Tipp, modernes Geldmanagement. Das kennen Sie von mir schon. Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass Sie sich eine Excel-Tabelle anlegen, wo Sie jetzt gerade finanziell stehen. Es gibt Web-Apps und es gibt Apps fürs Handy. Meine Empfehlung finden Sie auf meiner Website, das Money Control. Zusammenhängend mit der Web-App der gleichen Firma ist das ein riesencooles Instrument. Und der Vorteil für Sie, meine persönlichen Berichte, die also eingesetzt werden, um wirklich das Konzept so einzusetzen, dass Sie sich nicht mehr lange darum kümmern müssen, dass Sie innerhalb von 10 Sekunden wissen, wo Sie gerade stehen. Dafür ist es ideal, weil diese Berichte da bereits hinterlegt sind, wie ein Musterkontenrahmen. Mehr dazu auf deren Seite oder beziehungsweise auf meiner Webseite, wenn Sie das interessieren sollte. Machen Sie sich in einem modernen Geldmanagement Ihren Umgang mit Geld leichter. Das muss Spaß machen, sonst tut es doch keiner. Ich mache doch nicht die Dinge in meiner Freizeit, wenn sie mir keinen Spaß bereiten. Auf keinen Fall, tue ich nicht. Nächster Tipp ist das Gemeinschaftskonto. Haben wir schon drüber gesprochen. Und das ist auch der zentrale Punkt. Ein eigenes Konto brauche ich für mich selber und ich brauche ein Gemeinschaftskonto. Und auf diesem Gemeinschaftskonto müssen wir festlegen, was ist wenn, welche Ziele verfolgen wir damit, was wollen wir mit dem Geld anfangen. Und der letzte Tipp, der siebte, ich brauche dann innerhalb der Partnerschaft oder mit dem Menschen, mit denen ich finanzielle Berührungspunkte habe, ein monatliches Date. Machen Sie mal ein Date. Ein Money Date. Das können Sie tatsächlich mit Kerzen und mit einer Flasche Sekt oder was auch immer, wo Ihnen nach ist, verbinden. Ist vielleicht nicht so romantisch, dann die Portemonnaies rauszuholen, aber Sie wissen, was ich meine. Ein Date zu machen, eine Verabredung zu treffen und zu sagen, heute um 17 Uhr haben wir unser Date zum Thema Money. More than money ist das Stichwort Ne? Andreas hat uns da den Weg gewiesen und jetzt möchten wir gerne zukünftig da anders mit umgehen. Was will ich mit meinem Geld erreichen? Was wollen wir gemeinsam? Wir wollen uns doch diese Designer-Couch gönnen. Und wir haben jetzt schon ein Drittel dessen angespart. Wollen wir diese Couch immer noch oder wollen wir damit was anderes machen? Was für ein cooles Date. Wir wollen nächstes Jahr auf die Malediven. Und jetzt brauchen wir nur noch buchen, denn der Betrag ist erreicht. Wie cool ist das denn? Das ist doch mal eine Verabredung. Mal so eine richtig coole Verabredung, wo Sie danach dann am Rechner sitzen oder im Reisebüro und sagen, wir buchen jetzt. Cash ist auf dem Konto. Herrlich, oder? Vielleicht ein kleiner Zusatztipp an dieser Stelle. Machen Sie das bitte auch mit Ihren Kindern. Sollten Sie Kinder haben, fangen Sie so früh wie möglich damit an. Da werde ich wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast zu machen zum Thema oder ein E-Book dazu für Kinder extra. Aber es geht einfach darum, wenn die das nicht früh genug lernen, die Kinder. Da kriege ich Stottern. Dann wird das nie was. Kinder brauchen das Wissen, wie mache ich das? Wo gucken sie sich das ab, wie man mit Geld umgeht? Von ihnen. Wenn sie es nicht drauf haben, was lernen die Kinder? Wie man es nicht drauf hat. Das wissen die aber nicht, weil Mama und Papa haben doch immer recht. Und wenn Mama und Papa sagen, du machst das bitte so und so und so, dann sagen die, Mama und Papa haben immer recht, mache ich genau so und so und so. Wo kommen die dann an? Da, wo sie heute sind. Und wenn sie nicht dort sind, wo sie sein möchten, dann sagen sie ihren Kindern bitte, such dir einen anderen Lehrer. Das ist nicht schlimm, das ist ehrlich. Oder sie eignen sich dieses Wissen an und bringen dieses Wissen ihren Kindern bei. Wie cool ist das, wenn man sagt, ich habe es bisher nicht so richtig verstanden, ich habe das noch nicht so gekonnt, jetzt kann ich es, ich zeige euch das, wie das geht. Großartig. Dann ziehen die den Hut und sagen, wow, in deinem Alter, mein Lieber. Je nachdem, wie alt sie heute sind, Verzeihung. Das ist aber genau der Punkt. Wenn sie nicht anfangen, wird es nie etwas werden. Das passiert aber in jeder Generation und das kann auch von Kind zu Eltern wirken. Ist toll. Ich habe ein persönliches Erlebnis in meiner Familie dazu, dass ich in der glücklichen Situation war, so darf ich heute sagen, der älteren Generation mal helfen zu können. Und sie hat die Gelegenheit genutzt, die Generation, und hat gesagt, okay, wir nehmen deine Hilfe an. Und haben deswegen einen beruflichen Schritt gehen können, der sonst nicht gegangen wäre. Und bereits nach einem Jahr war diese Hilfe nicht mehr erforderlich. Das ist super. Das funktioniert aber nur, wenn ich offen über Geld reden kann. Kennen Sie vielleicht aus dem Volksmund oder auch aus Ihrer eigenen Wahrnehmung, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und das ist falsch. Nach meiner Wahrnehmung heißt der Spruch, bei Geld fängt die Freundschaft erst richtig an. Kennen Sie, vielleicht ist das auch schon mal passiert, mir ist es schon passiert, da hat der Regieassistent, mit dem ich mal ein Video gedreht habe, war der Assistent dabei und da sagt er dann zu mir, Andreas, darf ich dich mal fragen? Ich glaube, ich habe Ihnen die Geschichte jetzt schon mal erzählt, das macht aber nichts. Der hat mich gefragt, sag mal, Andreas, da gibt es einen Freund in meiner Umgebung, der hat sich von allen möglichen Leuten Geld geliehen. Jetzt geht es ihm besser. Jetzt hat er es nicht nur nicht zurückgezahlt, er hat es nicht zurückgezahlt, sondern jetzt kennt er uns auch alle nicht mehr. Dahinter steckte dann seine Meinung oder Überzeugung, Geld verdirbt den Charakter. Und ich habe nur zu ihm gesagt, nein, das verdirbt nicht den Charakter. Und dein Freund hat es auch nicht verdorben, dass er jetzt Geld hat. Es bringt ihn nur hervor. Tja. Und genau so ist es. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, sich jetzt zu verändern und zu sagen, ich bin bisher vielleicht ein bisschen geizig gewesen. Ich bin bisher vielleicht ein bisschen zu viel einkaufen gewesen. Mehr, als ich eigentlich könnte. Oder ich war in meinem Leben sehr, sehr bescheiden, habe immer gesagt, ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich habe kein Geld, ich werde nie Geld haben. Schauen Sie sich mal von den Menschen um sich herum oder von denen Sie lernen wollen, etwas ab. Und lernen Sie, dass es nicht Geld oder Liebe heißt, sondern Geld und Liebe. Sie können beides haben. Wenn Sie dabei meine Hilfe brauchen sollten, dann wissen Sie, wo Sie mich finden. Sie finden meine Webseite, Sie finden meine Podcasts, meinen Blog und alle meine Beiträge im Internet und Sie können sich auch gerne direkt an mich wenden. Für das Thema Money Life Change stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, viele Erkenntnisse und vor allem viele Anwendungspraxis aus diesem Podcast und insofern verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, Ihr Andreas Enrico Brenn. hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas M. Kobrett.